Ich möchte noch einmal erinnern, was ich schon beim ersten Mal gesagt habe, als wir hier uns nur mit diesem Teil beschäftigt haben, dass sozusagen der Anfang uns zeigt, dass hier von jemandem gesprochen wird, der nicht in dieser Welt ist. Sondern es heißt hier eben nicht Vater in unserer Welt, sondern es heißt Vater unser im Himmel. Und dieser Anfang bedeutet, dass dann diese sieben Bitten kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist ja interessant, dass wir hier also sozusagen eine 3-3-Teilung haben und in der Mitte eigentlich das Einzige, was für uns gilt. Lauter Zufall natürlich. Und dann ist aber ganz wichtig, dass wir noch einmal einen Schluss haben. Weil der verbindet wieder, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, das verbindet uns wiederum mit dem Anfang. Das ist wie eine Klammer. Der erste Teil und der letzte Teil ist wie eine Klammer dessen, was dazwischen ist. Und dazwischen sind die Bitten, die uns auch zustehen. Gott sagt nicht, ihr dürft nicht bitten. Ich mache eh alles für euch. Sondern er sagt, jawohl, ja, bittet nur. Da habt ihr genug, wenn ihr das, und ihr müsst euch das vorstellen, wer sagt denn das? Das sagt ja nicht irgendwer, sondern das sagt ja Jesus. Die Jünger sagen, lehr uns auch beten, weil die Jünger des Johannes beten ja auch. Also mach du das auch. Und Jesus sagt nicht, man genügt ja Johannes, sondern sagt, wenn ihr schon beten wollt, das müssen wir so im übertragenen Sinn, müssen wir das so sehen, wenn ihr schon beten wollt, dann betet so. Und dann sagt er, darum sollt ihr so beten. Merkt ihr wieder dieses so berühmte So? Das ist etwas ganz Wesentliches. Und dann sagt er, wenn ihr das alles betet, das genügt. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Und interessant ist, dass die letzte Bitte ist, erlöse uns von dem Bösen. Merkt ihr schon, wo das hinzielt? Letztendlich, wir sind in einer Welt, die einfach in dem Bösen ist. Und er sagt, erlöse uns davon. Wohin nämlich erlöse uns? Na, von dem, wo der Vater ist, nämlich in den Himmel erlöse uns. Jetzt will ich es wieder nicht. Das ist ganz normal. Okay, gut. Also in den Himmel. Gut. Dieser Abschluss ist nichts Neues. Denn es gibt mehrere Stellen im Alten Testament, wo auch solche Abschlüsse sind. Schon im Alten Testament sozusagen war es üblich, Gebete mit einem Siegel, das heißt sozusagen mit einem frei formulierten Lobspruch zu beenden. Und das haben wir zum Beispiel in der ersten Chronik, und David pries den Herrn und so weiter, und wenn ihr da zum Beispiel den Vers 11 lest, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Eigentlich so ähnlich, wie wir jetzt haben, denn dein ist das Reich, oder? Schaut so ähnlich aus. Und er sagt aber noch weiter, es ist ja nicht das allein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Das Königtum musste dabei sein, weil er das damals im Alten Testament war. Und Reichtum und Ehre kommen von dir. Und also da kommen die ganzen Sachen noch einmal herein. Und das ist nicht das Einzige. Da gibt es mehrere von diesen Sachen. Das heißt, bei dem Schluss des Vaterunsers ist es so, als ob die Gemeinde im Triumph der Glaubensgewissheit antwortet nach diesen Bitten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. So wurde die in dem Gebet enthaltenen Bitten wurden damit besiegelt. Der Schluss des Vaterunsers erinnert uns noch an zweierlei. Erstens, er erinnert uns daran, zu wem wir gebetet haben oder zu dem wir gebetet haben. Und zweitens, er erinnert uns daran, dass wir nicht nur zum Nehmen, sondern auch zum Geben bereit sein müssen, wenn das Gebet vollständig sein soll. Nehmen und geben. Und wenn wir uns wiederum aus dem Wort erinnern, dann heißt es geben ist seliger als nehmen. Und deshalb muss jedes Gebet zur Anbetung führen. Jedes Gebet muss zur Anbetung führen. Auch ein Gebet um Fürbitte muss zur Anbetung führen. Warum? Gott will und Gott kann helfen. Bei uns Menschen ist es oft ganz anders. Entweder wir wollen nicht oder wir können nicht oder beides. Aber Gott kann und Gott will. Indem Jesus, der von Gott gekommen ist, uns das Vaterunser lehrt, sagt er uns, Gott will und Gott kann helfen. Und gleich am Anfang lässt er sich von uns als Vater anrufen. Es heißt gleich am Anfang, Vater unser. Das habe ich damals schon gesagt. Jesus sagt ja nicht, mein Vater, obwohl das so ist. Aber er sagt, ich schließe mich ein, unser Vater. Er lässt sich von uns wirklich als Vater bezeichnen. Er begegnet uns eben nicht gleichgültig. Sondern er sagt, ich bin euer Vater. Ich will mich väterlich mit euch verbinden. Und er geht auch dementsprechend als Vater mit uns um. Er hat uns auf der einen Seite lieb, weil er uns auserwählt hat. Wir sind aus der Welt bereits herausgenommen. Das heißt, er liebt uns ohne Gleichen. Aber auf der anderen Seite natürlich heißt es auch, er erzieht uns. Und Erziehung ist eigentlich für einen Menschen immer was Negatives. Obwohl es eigentlich, wenn man im Nachhinein das Ganze betrachtet, so wie wir oft unser Leben dann sozusagen Revue passieren lassen, dann sagen wir gerade in den Zeiten, wo wir gesagt haben, die wollen wir eigentlich nicht haben, gerade da waren eigentlich die Erziehungszeiten besonders wichtig und auch heilsam. Und Gott erzieht uns so, wie es nötig ist, wie es notwendig ist für unser Wachstum. Und alles das macht er aus lauter Liebe. Und deshalb steht am Anfang, Gott will, Vater unser im Himmel, ich will diese 7 Bitten auch erfüllen. Und am Schluss des Vaterunsers steht, Gott kann, denn sein ist das Reich und so weiter. Wir sehen hier, hier ist eine Fülle an Informationen drinnen, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können in diesem Vaterunser. Wie oft beten wir das einfach so, Vater unser im Himmel, endlich bin ich fertig. Aber wenn wir uns das wirklich einmal vor Augen führen, was da für Inhalte sind, ich denke, wir sollten anders mit diesem Gebet umgehen. Er allein, Gott, ist für immer der Zuständige. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen und das endgültig. Jetzt können wir fragen, na welche Fäden sind denn das schon? Na, zähle ich euch ein paar auf. Zum Beispiel die Geschicke der Menschen. Viele sagen Schicksal, Zufall, irgendein Fall halt. Und vergessen, dass es der Sündenfall war, der uns zu Fall gebracht hat. Deshalb, die Geschicke des einzelnen Menschen sind von Gott abhängig. Aber nicht nur das, die Geschichte der Völker sind von Gott abhängig. Und natürlich, das Werden und das Bestehen des ganzen Kosmos ist von Gott abhängig. Ich würde mir nicht wünschen, dass irgendwann einmal Gott das Bestehen des Kosmos einmal aufhört. Dass wir heute noch diese Welt haben, das ganze Universum haben, das ist sein Werk, das ist sein Wille. Und in dem sehen wir auch, dass er kann. Er will nicht nur, sondern er kann auch. Wir können noch so viel Unsinn mit dieser Welt treiben. Er bestimmt, wann es zu Ende geht. Und deshalb ist dieses Denn des Lobpreises auf alle Bitten bezogen. Und es müsste sozusagen bei jeder Bitte angehängt werden. Und ich möchte euch gleich sagen, das ist jetzt freiwillig, was ich mit euch mache. Jeder, also keiner muss, aber jeder darf, wenn er möchte. Ich möchte mit euch genau das durchführen. Ich lese euch die Bitte vor und ihr hängt das Siegel daran. Ich hoffe, jeder weiß, was das Siegel ist. Dann werden wir schauen. Jeder, der will, darf. Keiner muss. Dein Name werde geheiligt. Genau, ohne Amen. Brav. Dein Reich komme.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Merkt ihr eigentlich jetzt, jetzt haben wir nur drei Bitten gehabt, aber merkt ihr eigentlich, ohne das wäre keine Bitte möglich. Ist das verständlich? Warum gerade der Schluss so wichtig ist? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und führe uns nicht in Versuchung.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Merkt ihr eigentlich? Wir reden dieses Gebet oft so dahin. Aber genau daran geht es. Wir sehen darin, Gott kann und Gott will. Und deshalb kann auch Gott unsere Gebete erhören. Ohne dieses Siegel da unten, bei dem Gebet, bei dem Vaterunser, könnte Gott unsere Gebete gar nicht erhören. Warum? Naja, denn dein ist das Reich in Ewigkeit. Das heißt, Gott regiert. Er hat die Möglichkeit dazu. Das heißt, Gott war und ist schon immer an der Regierung. Er hat nie aufgehört zu regieren. Und das Problem ist aber, dieses Wissen von uns als Glaubenden ist während dieser Weltzeiten immer angefochten. Warum? Weil es in dieser Welt ganz anders aussieht. Oft meinen wir, na, das gibt's ja gar nicht. Na, bringe ich mal wieder ein paar Beispiele. Zum Beispiel in der Natur. In der Natur, in ihrem Werden, jetzt Frühling, da wird's gerade. In ihrem Bestehen, ja und auch immer im Vergehen. Winter, wenn alles kahl ist sozusagen. So meinen die meisten Leute, da herrscht eben die Evolution, der Zufall. Oder von mir aus was anderes, aber auf keinen Fall Gott. Das ist eben natürlich so. Da gibt es nichts, was da noch dazugehört. Also daher schaut auch dementsprechend die Natur aus. Wir können mit der Natur machen, was wir wollen. Weil es steht ja uns zu, dass wir damit machen, was wir wollen. Oder nehmen wir als zweites Beispiel die Geschichte. In der Geschichte sieht es so aus, als ob nur egozentrische Menschen an der Regierung sind. Und die auch sehr oft ihre Bosheit und ihr Verlangen nach der Macht ausleben wollen und daher übereinander herrschen. Der berühmte Satz, Geld regiert die Welt. Das ist eigentlich der Grund, warum Leute immer mehr Geld haben wollen, damit sie die Welt regieren können. So schaut die Geschichte aus. Oder Ideologien. Auch Ideologien regieren die Welt. Und die sind aber oft nur ein Vorwand für das Machtstreben. Und im Vergleich dazu scheint es so, als ob es Gottes Sache ohnmächtig ist. Was sehen wir von Gott in der Welt? Die Menschen regieren doch, oder? Nun, und das an und für sich ist eigentlich nichts Neues. Ich möchte wieder aber ein biblisches Beispiel da wieder zurückführen, nämlich auf Pilatus und Jesus Christus. Bevor Jesus verurteilt wird, steht sich für eine kurze Zeit der Vertreter der damaligen Weltmacht Rom, nämlich Pilatus, und der Vertreter der wahren Weltherrschaft Gottes, Jesus Christus, gegenüber. Stellt euch das einmal so richtig vor. Da steht Jesus und da sitzt der Pilatus. Wie war denn das eigentlich? Was fällt dabei auf? Die Lage der beiden ist völlig unterschiedlich. Völlig. Pilatus sitzt herrschend auf seinem Thron, um nicht zu sagen Richterthron, Richterstuhl, und mit einem Wort und mit einem Wink entscheidet er über Leben und Tod. Und aus ist. Jesus dagegen steht vor ihm gefesselt. Anscheinend ohnmächtig. Und doch wurden auch damals die Mächtigen vor Jesus und durch Jesus verlegen. Wieso? Auch vor dem Pilatus sagt Jesus was ganz Eindeutiges. Jesus sagt ganz souverän und gelassen in seiner sogenannten Ohnmacht Folgendes. Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Das heißt, jede Macht, die hier ist, ist von oben her gegeben. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir oft als ohnmächtig betrachtet werden. Jesus ist als ohnmächtig betrachtet worden und wir wissen, der Knecht ist nicht höher als sein Herr, oder? Also der Herr, warum regen wir uns auf, wenn wir oft so ohnmächtig betrachtet werden? Das ist normal. Das ist der Normalzustand. Wenn es Jesus so getroffen hat, bin ich besser? Oder steht mir mehr zu? Wir sehen dadurch, es ist eine Diskrepanz zwischen dem Himmel und dieser Welt. Und die wird gerade dann besonders sichtbar, wenn jemand bereits im Himmel ist. Was sagt er von uns Glaubenden, Jesus Christus? Ihr seid von der Welt? Ihr seid nicht mehr von der Welt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sind eigentlich schon, oder Paulus sagt es in einem Brief, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Also der Herr wundert euch nicht, wenn die Welt euch nicht mag. Ich möchte euch noch was von Geschichtlichem erzählen. Napoleon. Kennt jeder, nicht? Spitzhut. Nicht? Kennt jeder. Napoleon. Napoleon äußerte gegenüber seinem Adjutanten, der mit ihm freiwillig in die Verbannung auf St. Helena gegangen ist. Napoleon sagt, es ist etwas Seltsames um Jesus von Nazareth. Ich, Napoleon, habe Armeen befehligt und habe sie von Sieg zu Sieg geführt. Doch nun macht keiner einen Finger für mich krumm. Jesus hat nie ein Regiment kommandiert. Und doch wären noch heute jederzeit Tausende bereit, ihren Kopf auf den Block zu legen. Das ist was Interessantes, nicht? Und das sagt Napoleon. Was bedeutet das? Alle Machthaber dieser Erde, die Vergangenen, die Gegenwärtigen und die Zukünftigen, sind gemessen an dem Reich unseres Gottes nur vorübergehende und vorläufige Größen. Das muss uns bewusst sein. Das sind vergehende Größen, keine bleibenden. Der Einzige, der bleibt, ist Gott selbst, Jesus Christus. Der bleibt. Deshalb sagt er ja auch, bleibt in mir. Weil wenn ihr in mir bleibt, dann bleibe ich in euch. Merkt ihr eigentlich, wo wir eigentlich hinziehen sollen? Es geht niemals darum, dass Jesus sagt, bleibt in dieser Welt. Sagt er nirgends. Sondern im Gegenteil, er sagt, bleibt in mir. Deshalb dort, wo ich bin, werdet auch ihr sein. Damit ist logisch, wenn Jesus wiederkommt auf diese Welt, natürlich werden wir auch in dieser Welt sein. Weil dort, wo Jesus ist, werden auch wir sein. Keine Frage. Und wenn jemand noch immer das nicht ganz begreift, dann heißt es ja auch ganz logisch, er sagt, ich bin das Haupt und ihr seid das Leib. Seid der Leib. Ist doch logisch, dass das Haupt und der Leib zusammengehören. Das heißt, die Herrschaft dieser Größen, dieser vergehenden Größen, die versinkt ins Nichts. Man könnte sagen, ihr Name vergeht wie Schall und Rauch. Das verweht. Das vergeht. Auch wenn diese Herrscher in ihrer Herrschaft erschreckend waren und fürchterlich waren und es ganz schockierend war und sie waren furchterregend, all das kann sein. Aber sobald dieser Herrscher nicht mehr da ist, ist es vorbei. Und warum? Das ist meine Frage jetzt. Warum fürchten so viele Menschen den bleibenden Herrscher nicht? Versteht ihr, was ich meine? Den vergehenden Herrscher, den fürchten sie. Vor dem rennen sie davon. Und vor dem bleibenden Herrscher, da sagen sie, na, der zählt nicht. Das ist nichts. Das ist genau die verkehrte Art zu denken. Das ist die Lügendenkart. So wie wir gestern gesagt haben, Gott, der nicht lügen kann. Es gibt Dinge, die Gott nicht kann. Ist interessant, obwohl wir sagen, Gott kann alles. Oder? Und trotzdem gibt es Dinge, die Gott nicht kann. Zum Beispiel, er kann nicht lügen. Das zweite ist, er kann nicht zur Sünde verführt werden. Das sind ganz wesentliche Sachen. Und es ist gut so, dass er das nicht kann. Denn stellt euch vor, Jesus Christus hätte das tatsächlich getan. Er hätte auf der einen Seite entweder gelogen oder hätte sich zur Sünde verführen lassen. Beides ist ihm angeboten worden. Und er hat gesagt, nein. Und das ist unsere Rettung. Das ist unsere Heilung. Deswegen können wir sagen, die Herrscher dieser Welt vergehen. Die Reiche dieser Welt versinken im Vergessen. Aber Gottes Reich bleibt. Zu welchem Reich willst du gehören? Ist die Frage. Ich kann mir nur wünschen, dass die meisten Menschen das Zweite nehmen. Das kürzer geschriebene. Das Bessere, das Bleibende. Aber das ist nur ein Wunsch von mir. Es ist nicht von mir abhängig. Die Herren dieser Welt gehen. Der letzte Herrscher, Jesus Christus, kommt. Merkt ihr den Unterschied? Jesus ist der Kommende. Er herrscht bereits auch jetzt, mitten unter uns. Aber es ist noch nicht sichtbar in dieser Welt. Das ist, wie soll ich sagen, ein Ausdruck, den man vielleicht ein bisschen sich noch vergegenwärtigen sollte. Es gibt in Deutschland ein sehr bekanntes evangelisches Lied von Richard Lörcher. In Österreich ist es nicht sehr bekannt, muss ich dazu sagen. Aber der Text, der drückt genau das aus. Und deshalb möchte ich diesen Text vorlesen. Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft und die Ehre. Passt oder passt nicht? Jesus Christus, König und Herr, sein ist das Reich, die Kraft und die Ehre. Gilt kein anderer Namen heut und ewig. Amen. Gilt kein anderer Namen heut und ewig. Amen. In des jüngsten Tages Licht, wenn alle Welt zusammenbricht, wird zu Christi füllen, jeder bekennen müssen. Das heißt, irgendwann einmal muss jeder bekennen. Was? Jesus Christus, König und Herr, dein ist das Reich, die Kraft und die Ehre. Gilt kein anderer Namen, heut und ewig. Amen. Also, auch wenn wir manche Lieder nicht kennen, es gibt andere Länder, die aber genau das bekennen, von dem wir heute reden. Er ist der Herr und er ist der Bleibende. Alles andere vergeht. Was will ich damit sagen? Das ist unsere Zukunftsperspektive. Das ist unsere Zukunftsperspektive. Na, das ist außerbringend im Vaterunser. Zukunftsperspektive. Aber ist es nicht das Schöne, dass wir eine Zukunft haben in diesem Vaterunser? Genau darum geht es. Aber dieses Reich Gottes ist nur ein zukünftiges Reich, auf das wir warten. Nicht nur ein zukünftiges Reich, auf das wir warten. Es hat nämlich schon angefangen. Nämlich wo? Mitten unter uns. Und das hat Jesus schon damals gesagt. Mitten unter uns. Wir sehen nämlich heute die ersten Spuren und die Umrisse dieses Zukünftigen. Das ist heute schon sichtbar. Wieso? Wir entdecken es dann, wenn wir das Wort von Jesus Christus ernst nehmen. Und was hat Jesus Christus gesagt in seinem Wort? Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Frage ist, wollen wir zu diesem Reich dazugehören? Ich möchte. Wollt ihr? Dann ist es genau das, was das Vaterunser uns lehrt. Du bist bereits in einem anderen Reich, wenn du dieses Vaterunser ernst nimmst und ernsthaft betest und nicht herunterleierst. Mitten unter uns. Und das, meine Lieben, das gilt nicht nur für damals, sondern das gilt auch für heute. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, dass ihr das lebt. Und ich möchte euch ermutigen, in die Gemeinschaft zu kommen, die einander stärken kann, die einander erbauen kann, ja auch mal ermahnen kann, natürlich, denn wir sind noch immer fehlerhaft. Aber in der Gemeinschaft können wir dieses Reich intensiver leben, weil wir in der Gemeinschaft die Fröhlichkeit dieses Reiches, die Herrlichkeit dieses Reiches, diese Einzigartigkeit dieses Reiches erleben können, wenn wir in Christus bleiben. Amen.
Amen.